Herzlich willkommen bei There's No Business Like Show Business.
Und wir haben natürlich wieder einen Gast, was heißt natürlich überraschenderweise, ne? The only one, the artist formerly known as Yves Champagne.
Hallihallo, schön, dass du
Hallo,
da bist.
Hallo, guten Abend, ja. Vielen Dank.
Ja, sehr geil, dass es geklappt hat. Also Yves, es war jetzt also,
ja, Yves? Schön, Yves, ich muss direkt einsteigen, weil ich bin aufgeregt. Yves, eigentlich Kiezgröße, ne?
Ja,
du machst
was heißt eigentlich?
Also, du bist auf dem Kiez zu Hause. Also ja, eigentlich heißt, du machst jetzt, du musstest was anderes machen, ne?
So ist es. Normalerweise bin ich ja als Burlesque-Performerin tätig für Olivia Jones hier in der Olivia Jones-Familie auf der Reeperbahn, wo wir gerade den Podcast aufnehmen. Also willkommen in meiner Hood, little bitches.
Yeah.
Und bin Kiezführerin und wie ihr schon sagtet, eine Kiezgröße, mittlerweile seit 15 Jahren hier in diesem Stadtteil tätig und war System nicht relevant, so wie wir alle jetzt, die hier sitzen. Und ich habe gewechselt und zwar die Fronten und bin jetzt im Impfzentrum hier in Hamburg tätig und davor war ich Kurierfahrerin für Corona-Tests zwischen Berlin und Hamburg.
Konnte man da einfach sich bewerben oder wie war das?
Da konnte man sich einfach direkt bewerben und aufgrund meiner Vita und was ich nicht schon alles in der Corona-Zeit gemacht habe, vom Spargelstechen bis zur Obdachlosenhilfe im Elbschlosskeller, sowie die Corona-Fahrer.
Du machst ja einiges, also nochmal da draußen, wenn ihr Lust habt mitzukriegen, was die Yves so macht, dann folgt ihr mal überall, sie ist bei Instagram und bei Facebook
Twitter und etc.
Also überall. Du warst auch irgendwie, letzte Woche hast du hier irgendwie auch so ein Charity im Eisbaden oder im kalten...
Genau, das war Eisbademeister Hamburg, da sind wir bei minus, glaube ich, 4 Grad Außentemperatur. Boah. Die Elbe hatte 2 Grad Eisschollen.
Schön.
Sind wir ins Wasser gegangen, Kälte für Wärme. Das bedeutet, wir haben Spenden gesammelt durch diese Aktion für Obdachlose bei den Minustemperaturen, dass man halt Schlafsäcke, Isomatten und ein Überleben dieser Menschen sichern kann, sind wir in die Kälte.
Aber du bist schon so eine Person, die hier schreit, ne, wenn es um sowas geht,
ja,
oder?
Ich auf jeden Fall.
Oder wirst du da von der Olivia Jones Familie ausgesucht?
Also
die
können gar nicht mehr hinterher posten, was ich schon alles mache.
Alles klar.
Und so weiter. Das ist schon, ich bin
aber du machst sowas schon gerne, ne?
Ich mache das gerne, erstens auch, weil ich ein ADHS-Kind bin, ja, und zweitens halt mich schnell langweile und gute Sachen kriegt man mich immer. Da bin ich gerne für zu haben.
Ja, du bist ja auch gerne eine, die sich präsentiert. Also ich meine, du machst ja auch einen Job, wo man sich präsentieren muss, ne? Also so auf der Bühne und du bist ja in diesem Burlesque-Club, bist du ja quasi jetzt Host auch, ne?
The Bunny Burlesque, genau.
Bunny Burlesque heißt der Laden.
Künstlerische Leitung und moderiere. Performe auch Burlesque selbst.
Ja, und deine burlesken Freizeit bist du quasi nebenan im Devotionalien-Shop.
Devotionalien-Shop, sehr schön.
Erotischen Devotionalien-Shop.
So ist es, in der Boutique.
Das machst du auch noch.
Das also jetzt bin ich jetzt Testimonial, das heißt, wenn irgendeine Abteilung ausfällt, bin ich eingesprungen, ob es nun die Fetischabteilung ist und Demitatoren verkaufen oder Hunde mit Ledermasken, Latexmasken oder Omi bei der Vibratorenberatung.
So schön beratend quasi.
Ja, genau.
Okay, ja.
Wenn Omi mal eine Probefahrt machen will.
Ja, ich würde, also Berufsbezeichnung dort ist dann Beziehungshygieneartikelberaterin.
Beziehungshygieneartikel heißt das?
Beraterin, ja.
Im richtigen Jargon heißt das so?
Nein, das habe ich mir ausgedacht.
Ach so, okay.
Das kommt eigentlich
von ich dachte, es wäre tatsächlich sowas, weil es gibt ja sowas. Ne?
Ja, also, ja, natürlich.
Es würde aber gut passen, aber schön. Ja, das hast du gut erfunden.
Ja,
also ich habe gedacht, es wäre offiziell. Es hat sich sehr offiziell angehört, was du da erfunden hast.
Beraterin für elektrische Haushaltsgeräte.
Naja, liebes irgendwas.
Das muss ja nicht feminin sein. Es gibt auch wunderbare Toys für Männer.
Ja. Das stimmt natürlich. Aber da kenne ich mich
nicht mit aus. Da bin ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich würde ja auch gerne schreien hier, wenn es um die Prostataverteilung geht, aber ich bin weiblich, aber trotzdem habe ich auch daran Spaß. Ist halt alles für den Arsch.
Aber wie ist jetzt so der Glamour-Faktor von dem, was du jetzt vor, was dein eigentlicher Beruf, deine Berufung ist und das, was du jetzt machen musst, um zu überleben?
Sagen wir es mal so, I bring the glamour to the ordinary people. Ja? Also wenn, selbst mit FFP2-Maske sorge ich dafür, dass meine Augen geschminkt sind und meine roten Haare sowieso sehr auffällig sind. Dann meine Statur, Körpergröße von über 1,80 und diese laute Stimme, da haben mich auch schon Leute im Impfzentrum erkannt.
Klar.
Scheiße, wir wussten nicht, dass du so groß bist oder dass du so jung aussiehst im Vergleich im Fernsehen. Also.
Das heißt, für 3 Euro Aufpreis gibt es auch nochmal eine kleine Hafenrundfahrt Richtung Prostata?
Ja, wer möchte, gerne. Aber körpernahe Tätigkeiten sind leider unerwünscht und nicht erlaubt. Aber
okay, das heißt Cross-Selling, wenn du jetzt quasi einen Boutique-Visa-Promo-Stand da aufziehen würdest, käme jetzt nicht so gut an.
Naja, es wurde ja schon gemunkelt, sollte ich die Impfung selber verteilen? Also ich habe ja keine medizinische Ausbildung. Wurde auch schon gelacht, dass in meiner Impfkammer dann so ein Andreaskreuz wäre und dann die Männer sich bei mir halt anstellen würden, damit ich dann die Impfung verpasse. So, komm her, du Sau! Und dann reinjage das Zeug. Leider kann ich diesen Wunsch nicht erfüllen. Aber ich sehe ziemlich sexy aus in solchen Klamotten. Also so Doktorspieler, da werden schon einige Fantasien wach bei dem einen oder
anderen. Kennste quasi.
Kennste,
okay.
Natürlich.
Ja, aber es ist ja auch, also dieses ganze, du warst sehr viel auch in irgendwelchen Fernsehshows und zwar in diversesten Fernsehshows.
Also
du
nicht
bist
nur
schon
in irgendwelchen, du warst bis jetzt, glaube ich, also mittlerweile warst du auf jedem Sender mindestens einmal.
Ja, hast du sie eigentlich jetzt alle durch?
Hast du die Sammlung voll?
Sagen wir es mal so, die Hauptsender habe ich alle durch. Ja. Ja, das war Arte, habe ich jetzt meine letzte Bastion gestürmt. Ja, ich bin jetzt Kunst, wirklich offiziell, würde ich mal behaupten.
Ja, aber wenn man bei Arte stattfindet, ist man Kunst.
Ja, so, ja, ja. Das halte ich auch, halte ich dafür, ja. Das Ding ist, dass mein Kollege, der fürs Fernsehen arbeitet, mich gebremst hat und sagte, Yves, es gibt 459 deutsche Fernsehsender. Oh. Ja, Bibel TV ist okay, wenn ich da nicht auftauche. Aber ansonsten habe ich so die größten Main-Dinger durch.
Ja, aber da hast du ja auch ganz unterschiedlichste Sachen gemacht. Ne? Also ja, sag, kannst du mal kurz sagen, was du da so alles gemacht hast?
Weil Wer wird Millionär? Ich war bei Frauentausch. Ich habe jetzt bei Jörg Pilawa 15.000 Euro gewonnen in der Quizshow. Also ich habe
herzlichen Glückwunsch dafür.
Ja, danke.
Sehr, sehr geil.
Ich bin Karl Luka, ne?
Ja,
kluges
sehr
Kind.
Gut. Sehr
kluge Stripperin, wie man sagt. Dann habe ich, dann hab ich die Crash Games mitgemacht. Das ist so eine, die deutsche Version der, von Takeshi Castle. Dann natürlich sämtliche Reeperbahn-Reportagen.
So diese Warrior-Dinger,
ja,
ne?
Da,
oder so?
Ninja Warrior in der ersten Staffel war ich auch dabei.
Ah ja, okay.
Die härteste Physical Game Show der Welt habe ich auch mitgemacht.
Unfassbar.
Frauentausch hast du mitgemacht?
Ja,
das ist ja auch
sechs
sehr
Wochen
geil.
Durchgesoffen, weil ich das nicht ertragen
konnte.
Das ist
ja unfassbar.
Ja,
das ist doch ganz schlimm, oder?
Ja, das
ja, okay.
Ist
also gut, dass du es bestätigst. Das erfreut mich sehr. Also,
aber es ist leider nichts gestellt. Also es ist wirklich reale Person. Und
ernsthaft?
Ja,
ist nicht
wirklich
geskriptet?
Das ist das Schlimme.
Ich dachte, es wäre geskriptet.
Es wird geskriptet, weil die Leute halt noch nie mit Fernsehen gearbeitet haben. Und du musst ja gewisse Szenen mehrfach drehen. Und dann die erste Emotion können viele nicht, wenn sie nicht mit Fernsehen nochmal machen. Daher wirkt es gespielt. Aber leider muss ich sagen, ist diese ganzen Geschichten um Familienrealität.
Das ist ja noch viel schlimmer.
Ja.
Also wir
haben
das Thema tatsächlich heute Mittag und ich habe mir so gedacht, wenn du dich da anmeldest, das ist, glaube ich, ein Scheißgefühl, wenn du dann in eine Wohnung kommst und die aussieht wie geleckt und in dem Moment erkennst, scheiße, ich bin der Assi der Folge.
Ja, das dachte ich auch, aber ich war's dann nicht.
Ja, das ist echt krass. Also das ist, also ich finde ja, das ist zeichnet dich aber auch aus, und das wissen ja auch viele, und ich habe jetzt auch ein paar Artikel gelesen extra, ich habe mich ein wenig vorbereitet. Ein bisschen geguckt und so, und auf jeden Fall, was immer zusammengehört, wenn dein Name irgendwo steht, ist, dass du dir für nichts zu schade bist und dass du quasi auch immer im Hintergrund hast, klar, dich selbst auch zu präsentieren, das haben wir alle, sonst würden wir diese Jobs nicht machen, auf der Bühne zu stehen und sonstiges, aber dass du immer noch dabei auch nochmal denkst, ich will damit auch ein, nennen wir es Zeichen setzen. Ob das jetzt irgendwie sammeln für einen guten Zweck ist oder aufmerksam machen auf irgendwas, was gerade in Vergessenheit geraten ist oder sowas. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Hattest du das von Anfang an so, dass du
das
da...
Das hatte ich von Anfang an so, weil ich möchte durch meine Arbeit auch und meine Popularität, die ich jetzt noch mehr erlangt habe in der Corona-Zeit, auch Zeichen setzen, wie du schon sagtest, im Bereich zum Beispiel Sex Positivity bei Frauen, dann Body Positivity, dann natürlich die ganzen Sachen wie Obdachlosigkeit aufmerksam machen oder halt Missbrauch oder ähnliches. Und das versuche ich dann auch trotz meiner humorvollen Art irgendwie auch der breiten Masse zugänglich zu machen und auch nicht damit zu konfrontieren, aber nicht in Verlegenheit zu bringen.
Ja, genau. Das finde ich nämlich ganz cool. Also das machst du, hast dann, also ich finde, einen guten Weg gefunden.
Vielen Dank.
Dass es nicht, auch nicht den Eindruck macht, du machst das zu gutem Zweck, um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Darum geht es dir überhaupt gar nicht, sondern du machst es wirklich, weil du das machen willst. Und
ja,
das finde ich sehr schön.
Ja, das kommt auch, du bist ja auch Botschafterin für vieles, auch St. Pauli-Botschafterin. Oder
St. Pauli
ist das so?
Ja,
das habe ich nicht
Beispiel
gelesen.
Zum Beispiel gab es in London 2018 war das oder 2070 ein Hamburg-Festival, wo ich dann den Stadtteil St. Pauli repräsentiert habe.
Ach, wie geil.
Und dort in London ein dreitägiges Festival in einer ehemaligen Brauerei stattfand. Und dort halt die ganze Tourismusstruktur Hamburgs vorgestellt worden. Die Start-ups-Unternehmen wurden vorgestellt. Die Bands, die auf den Festivals in und um Hamburg spielen. Und ich dann halt als Botschafterin für St. Pauli unterwegs war. Für die Diversität, die wir hier in diesem Stadtteil leben. Für die Offenheit. Und halt das Zusammenleben von unterschiedlichsten Paradiesvögeln, weil ich sage immer, St. Pauli ist die Seriengeti für durchgeknallte wilde Vögel.
Du machst auch Führungen, nicht wahr?
Genau, ich mache hier auch St. Pauli Kiezführungen. Unter Kiez-Touren kann man uns buchen, die ganze Olivia-Jones-Familie. Und wir nennen das ja Entertainment Sightseeing Tours.
Kann man sich da eigentlich aussuchen, mit wem man...
Ja,
wem
man kann, man soll, ja? man so. Unbedingt sich so, aussuchen, unbedingt. Mit wem man laufen okay. möchte. Wir haben halt unsere ganzen Guides sind vorgestellt, inklusive okay. mir, und dann auch die Schwerpunkte, auf was diese einzelne Tour liegt, weil wir als Künstlerin, diese Olivia Johnson, wir haben andere, jeder von uns hat eine andere Message. Wir haben zum
ja,
Beispiel
klar, das glaube ich.
Veuve Noir würde ich euch als Talkers auch empfehlen. Okay. Die ist zum Beispiel Familienbotschafterin für uns. Und zwar klärt die in Schulen auf über halt Homosexualität und geht rein und wird wirklich empfohlen und auch bundesweit gebucht, um halt Aufklärungsarbeit cool. an Schulen zu leisten. Und
das ist auch, geil.
Die ist Twitch, die spielt bei Twitch, also ist Gamerin mhm. und ist Ach, die geil. Einzige Drag Queen, die geschminkt irgendwelche Shooter, Ego-Shooter spielt.
Und das ist halt, das geil.
Ja, und das Krasseste ist, es ist so die eine der homophobsten Szenen, die man sich vorstellen kann. Ja, und die hat solche Shitstorms, so viel Hass erfährt sie halt und dann ballert sie einfach die Bernie virtuell von den Typen weg. Das
Na
ist
gut,
großartig.
Okay. So, die kleine, blasse Jungs, die halt irgendwie den ganzen Tag keine Sonne sehen, sondern also das ist die Display-Sonne sozusagen.
Ja, genau.
Ja. Aber Olivia Jones Familie hast du jetzt schon ein paar Mal von dir gegeben. Ja. Das ist ja quasi auch. Also das ist meine Frage, weil das habe ich auch nicht rauslesen können. War das so für dich der Eintritt hierher oder wie ist das entstanden eigentlich? Das wollte ich überhaupt mal
fragen.
Ach so,
ja,
ne? Also
das war,
bist du direkt hierher nach Hamburg und direkt Olivia Jones Familie oder wie war
nein,
das?
Nein, das war, es hat damals vor 15 Jahren, ja, die erste Burlesque Bar in Hamburg eröffnet, damals das Queen Calavera, da war Burlesque noch unbekannt in Deutschland.
Okay.
Und ich als Bremer Kind, das darfst du in Hamburg gar nicht so laut sagen, hatte dann die Möglichkeit, nach Hamburg zu gehen, um meinen Traum zu leben, auch als Bühnenmensch groß zu werden. Dann
ich Aber halt du wolltest da schon Burlesque-Tänzerin werden?
Ja,
also du warst vorher schon, oder
war,
was?
Ich war vor 15 Jahren Deutschlands erste Solo-Burlesque-Performerin.
So.
Also ich bin the grandmother of Burlesque in Germany.
Ah.
Und da ich meine Fresse ja in jede Kamera gehalten habe, habe ich so Burlesque in Deutschland populär gemacht.
Ah.
Und das ganz ohne Federfächer und Glitzer und auf meine burschikose Art. Das hat, darauf wurde Olivia Jones aufmerksam. Vor über 10 Jahren und hat mich dann ins Boot geholt und ich wurde die erste biologisch echte Frau in der Olivia Jones Familie. Ja,
das ist geil, das habe ich gelesen, das finde ich total super.
Kriegt man dann eine eigene Umkleide?
Nein,
oder
das möchtest du auch nicht.
Dass
die Drag
gehört?
Möchten eine eigene Umkleide, weil sie sehr oft in das schwarze Loch von Kalkutta gucken mussten, aber ich sagte, ich bin dann mit einer Stute und damit müssen die auch umgehen.
Okay, verstehe.
Ja, aber das ist ja nicht nur so, deine Popularität rührt ja nicht daher nur, dass du dein Gesicht in jede Kamera hältst. Du hast ja auch wirklich hart dafür gearbeitet. Also immer auch jede Bühne bespielt. Ich glaube 2010 die VÖ-Tour von Bobbin
Bee
auch begleitet.
Ja, das war ja
großartig.
Das ist aber auch schon über 10 Jahre her. Da waren wir unterwegs gemeinsam.
Wie kam denn das zustande?
Wir haben vorhin drüber spekuliert. Wir wissen nicht mehr genau, wie es zustande kam.
Ich auch nicht.
Also das war so.
Es ist einfach passiert.
Thomas hat, glaube ich, mal sowas erzählt, von wegen, dass sie dafür auch tatsächlich eine Burlesque-Tänzerin gesucht haben und so da auf dich gekommen sind.
Ja, auf
Kann
mich
das
gekommen
sein?
Sind, ja, weil ich halt einzige Solo-Burlesque-Performerin
war. Genau, damals
warst
du wahrscheinlich noch.
Und das Aushängeschild der Szene.
Und ich hatte Bock und die Jungs haben, glaube ich, gemerkt, dass ich halt jeden Scheiß mitmache. Da war ich in München, wie heißt dieses Festival im Winter, wo das Zelt...
Das Tollwood.
Tollwood, genau. Ja. Und meine Garderobe war draußen, das heißt, ich hatte immer nur so 8 bis 10 Minuten Zeit, mich umzuziehen und musste dann von dieser runden Bühne, die mitten im Saal war, aus dem Saal rausrennen und dann noch irgendwie 30 Meter durch den Schnee rennen zu meinem Container, der nicht beheizt war, um mich umzuziehen und dann wieder zurückzulaufen in mein High jetzt durch den Schnee. Und das macht nicht jede Alte mit.
Das
ich nur so, bring it on! Wie viel Zeit haben wir? Alles klar, los geht's!
Du hast auch die Tour, du hast alles mitgemacht und also eins muss ich dir zur Last legen, wegen dir hatte ich in Berlin kein Hotelzimmer. Du bist nach der Show mit Thomas, dem Schlagzeuger, losgezogen, weil wir müssen ins Molotow, wir müssen dahin, ins White Russian und so, meine ganzen Türsteherkollegen und so, hast du ja auch schon als Türsteher gearbeitet.
Ja, genau.
Wir müssen da und dahin und ich kam überhaupt nicht mehr mit und Thomas hatte aber die Hoteladresse und den Schlüssel. So. Und irgendwann mitten in der Nacht um 12 Uhr irgendwas, waren die beiden
um
weg.
12 wahrscheinlich.
Ja, weil ihr beide wart weg. Ja, und ich allein in diesem Laden. Ich dachte, ach scheiße, was hat sie gesagt? Dann bin ich nochmal in diese ganzen Läden, die du aufgezählt hast und war halt dann eben einfach, ich bin aufgeschmissen, Thomas, Telefon aus, so alle weg. Ich musste dann wirklich, ich bin in Pankow untergekommen, in der WG. Ja.
Aber du bist doch untergekommen. Guck mal, in einer warmen WG und wir in so anonymen Hotel.
Ja, ja,
weißt
oh,
du, wie
traurig.
Laut Thomas schnarcht?
Ja. Ja,
er ist immer mit ihm im Zimmer, er weiß es auf jeden Fall. Ja,
aber weißt du, wie komisch das ist, wenn du dich an der Bar irgendwo hinstellst vor die Leute und sagst, das klingt jetzt wirklich komisch, aber ich bin eigentlich mit einer Band unterwegs.
So eine Scheißanmache.
Ich weiß nicht, wo die sind und ich weiß nicht, wo
von
ich
wegen Leute, du hast mir erzählt, du hast nur Mädels
ja,
angelabert.
Ja, vielleicht einen Leute.
Ja, also,
ja.
Aber komisch. Das ist auch geil, was eine beschissene Anmache eigentlich. Aber genau. Er hat es ja ernst gemeint. Ne? Von wegen, ja, meine Leute sind weg, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich muss mit zu dir.
Ja, das Schöne ist, das passiert hier aus St. Pauli auch vielen von meinen Leuten, dann gehen die irgendwie lost und dann fragen sie, egal in welcher Kneipe, ey du, ich wohne bei Yves Champagne, ja, ja, das sagen sie alle. Und dann zeigst du schon die Bordsteinschwalbe, in welche Richtung du gehen musst, weil sie ganz genau wissen, geil. Wo ich wohne. Und du kriegst sogar noch einen Security und einen Türsteher und vielleicht einen Hells Angel, der dich dann zu meiner Haustür begleitet, dich zudeckt und einen Kuss auf die Stirn gibt.
Ist geil. Also, aber du hast, ich habe gerade im Nebensatz gehört, dass du auch als Türsteherin gearbeitet hast.
Ja, das
habe
ich. Ah, am krass. Anfang im Queen Calavera. Das bedeutet, also ich, wenn, das war ja, Burlesque war ja so unbekannt, ja, dass wenn ich nicht arschgewackelt hatte auf der Bühne, halt mein Lebensunterhalt verdienen musste und so an der Tür stand und selektiert habe.
Aber das wurde auch jetzt in dieser Olivia Jones Familie dann dadurch größer mit dem Burlesque, oder?
Ja, natürlich. Ja, okay. Da hat es auch schon gegeben.
Konntest du da dann quasi Gas geben, die Olivia?
Nee, da wurde ich zurückgehalten.
Ach so, echt?
Durch meine obszöne Art am Anfang, aber dann merkte man, du kannst ein wildes Tier nicht einsperren und ich war sehr verunsichert auch dadurch, durch meine Art, aber jetzt mittlerweile weiß nach 10 Jahren das Management, dass
das so
Hopfen
ist.
Und Malz verloren. Also Hopfen nicht, aber Malz auch nicht. Aber das muss man mir dann zuführen und dann geht's einfach.
Okay. Man hat sich dran gewöhnt.
Man hat sich dran gewöhnt. Erziehungsmaßnahmen haben nicht gewirkt.
Naja, im Grunde bist das ja du. Ne? Also ja, ich meine, deswegen geht's ja auch so ab. Also ich meine, deswegen funktioniert es ja auch. Ne? Das so ist deine Art, wie du gerade gesagt hast. Und das macht ja auch viel aus. Aber es finde ich cool, dass Olivia dir da auch diese Plattform gegeben hat,
also
auf jeden
das
Fall,
Schöne
oder?
Also an
das
Olivia ist, Jones ist, sie hat wirklich so die größten Rampensäule der Republik um sich versammelt und jeder von uns ist so unterschiedlich und hat so unterschiedliche Geschichten zu erzählen und auch eigene Botschaften, dass man keine untereinander mit der anderen vergleichen kann.
Cool.
Also wo wir anders Outlaws sind, sind wir hier halt ein bunter Haufen von Diversität und sexueller Ausrichtung und Herkunft.
Ja, krass.
Ich glaube, das macht für mich auch so einfach den Charme.
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nie in die Bar geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen,
du wirst es auch irgendwann rausschaffen.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, deswegen bin ich bisher auch noch nicht reingegangen, weil ich wusste, ich muss irgendwann wieder raus, weil ich irgendwie nochmal irgendwo hin muss. Vielleicht auch ein bisschen Angst. Das kann auch sein.
Um die Angst zu lösen, hätte ich einen Vorschlag.
Aber ich wusste
nochmal. Wir waren gerade bei dem Thema Bar.
Ja, richtig, richtig, richtig. Und bei dir wann habt ihr diesen Burlesque-Laden eröffnet?
Das haben den im April 2019 eröffnet.
Das heißt, also im Endeffekt, knappes Jahr ist er gelaufen.
Wir konnten im März, 13. März kam der erste Lockdown. Für uns als Veranstalter oder in der Veranstaltungsbranche unterscheiden wir ja nicht zwischen ersten und zweiten Lockdown.
Ja.
Sondern das war wirklich so, wir konnten zwischendurch 6 Wochen arbeiten und das war ein krasser Moment, weil wir alle unsere Arbeit noch mehr gewertschätzt haben als vorher unseren Lebens. Traum.
Natürlich.
Und diese 6 Wochen haben uns echt aufgewühlt emotional und uns noch gefestigt in dem, was wir tun. Und auch unsere Gäste waren dankbar für diese Auftritte.
Mhm.
Und ich glaube, wenn das jetzt eines Tages vorbei ist, wo ich ja selber an der Front dafür sorge, dass diese Scheiße vorbei ist, wird das ein fantastisches, großes Fest geben.
Und jetzt trinken wir
jetzt
darauf, dass es bald wieder besser ist.
Schön, dass du da bist.
Ja. Danke für die Einladung.
Oh. Ich muss auch wirklich sagen, also alles im Leben ist ja für irgendwas gut. Für mich persönlich war es genauso, dass ich das wieder wertgeschätzt habe durch den Lockdown. Also du hast öfter mal Phasen vorher, als es normal lief,
dass
wo dir
man
dein Job
diese Arbeit
auf den
hatte,
Nerv
weißt du?
Geht, ja, oder genau. Wo du einfach satt bist und so und denkst, ah, jetzt mach jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich werde jetzt Hausmeister, ja, oder ich verkaufe Versicherungen oder mache irgendwas Richtiges in Anführungsstrichen oder was Vernünftiges. Und mir hat wirklich auch der Lockdown gezeigt, erstens mal, ich will nichts anderes machen und zweitens, wie sehr mir das auch fehlt. Wie sehr mir diese Menschen fehlen, diese Szene fehlt.
Ja.
Und allein dafür war es schon gut. Es wäre jetzt auch gut, ich hätte meine Lehren gelernt, das könnte jetzt wieder weitergehen.
Ich glaube, es ist bei allen so. Also ich habe auch mit jedem, mit dem ich spreche, der irgendwie aus dieser Branche kommt, entweder auf der Bühne oder hinter der Bühne, neben der Bühne, jeder merkt, wie sehr er einfach, was für einen geilen Job er eigentlich auch hatte. Ne? Also das ist schon, also klar, viele machen jetzt aber aus der Not was anderes natürlich. Klar, ist ja auch vollkommen okay. Aber es ist trotzdem so, dass jeder diese Wertschätzung einfach, das ist einfach so gestiegen.
Ist ja aber auch ein zweischneidiges Messer, ja? Oder, ich kann keine deutsche sprechen.
Das zweischneidiges
Pferd.
Aber das ist halt, so dass natürlich, wir mussten unsere Krankenversicherung selber bezahlen. Wir waren meistens in der Steuerklasse 1, haben tierisch viel Steuern bezahlt. Aber wenn ich so, ich arbeite jetzt, was normal ist. Und Leute, ernsthaft, 5 Tage die Woche, 9-to-5-Job, 5 Tage die Woche arbeiten? Das ist doch voll kacke. Ich bin nicht verwundert, dass wenn man nach 5 Tagen, in 8 Stunden pro Tag, von Montag bis Freitag, zu einem Job geht, auf den man eigentlich gar keine Lust hat. Ja. Und wo man in 5 Tagen weniger verdient, als ich in 3 Tagen, in 3 Nächten verdient habe und gemacht habe, was ich lieb, denke ich so, ich wundere mich nicht, wenn normale Menschen dann nach Hause kommen, keinen Bock auf ihre Kinder haben oder ihre Alte zu bumsen.
Ja, also, ja. Aber das habe ich sowieso, da bin ich voll auf deiner Seite, weil das habe ich noch nie verstanden. Also es haben auch immer in meinem Umfeld Menschen mit, normaler Beruf ist Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. So, und dass sie sich dann, alles scheiße und lalala, wo ich mir immer gedacht habe, warum machen so viele Menschen in Deutschland, auf der Welt eigentlich, aber in Deutschland, ich beziehe es jetzt mal nur auf Deutschland, einen Job, der ihnen keinen Spaß macht. Es gibt einige, die machen es des Geldes wegen.
Genau, ne? Das ist okay.
Ein Antrieb ist ein Grund, den verstehe ich auch, von mir aus. Würde ich trotzdem nicht können, aber wenn die es können, alles gut. Aber es gibt so viele, die sich beschweren, die machen es nicht wegen des Geldes, wo ich mir überlege, und ich bin davon überzeugt, dass wenn mehr Menschen in Deutschland einen Job machen würden, der ihnen Spaß macht, würde es so in der Gesellschaft wahrscheinlich so eine ganz andere Stimmung herrschen.
Definitiv, also aber so wie ich meinte, es ist die andere Seite der Medaille. Also ein Vollzeitjob als Angestellter gibt dir Sicherheit.
Ja,
natürlich.
Das habe ich jetzt auch im Freundeskreis Veranstalter, Künstler, die dann sagen, ja, okay, klar. Ich bin jetzt nicht glücklich, kann mich selbst nicht erfüllen, aber ich habe eine Krankenversicherung.
Ich bin safe.
Ich zahle in die Rentenkasse an. Ja, ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ja. Das ist ja voll nichts für mich. Ne?
Aber wir
wissen, es ist temporär. Wir können in unser altes Leben zurück. Wir waren erfolgreich und wir werden an der gleichen Stelle wahrscheinlich auch weitermachen können. Nur halt, wenn du dann...
Je nachdem, nicht alle.
Vielleicht genau die, wenn man sagt, nicht alle dann doch vielleicht in diesem safen Job sicher sind und das dann doch weniger Stress für die ist dann und das nur ab und an machen als Nebenjob oder als Selbsterfüllung, es ist völlig in Ordnung, aber es werden sehr viele Künstler und wirklich Fachleute dadurch flöten gehen, dass sie halt jetzt diesen sicheren Job machen.
Weil sie sich nicht mehr zurücktrauen.
Ja, genau.
Ne, sie haben Angst. Das ist einfach Brainfuck und die denken, okay.
Ich habe ja zwei Berufungen. Also eine Berufung, das ist halt die als Performance-Künstlerin auf der Bühne zu stehen und dann habe ich eine Ausbildung gemacht in einem 4-Sterne-Haus hier im Hamburg im East Hotel als Hotelfachfrau und professionelle Barmixerin.
Okay. Oh stimmt, du kannst sehr gut Cocktails mixen.
Ich kann sehr gut Cocktails, man erinnert sich.
Das stimmt, ich kann mich auch erinnern. Ich kann mich erinnern, du warst bei Yeah auch mal dabei. Bei Yeah warst du die Barfrau auf der Bühne. Das war mein erstes Yeah, da war ich bei Bob & Bean.
Ja, stimmt.
Also eigentlich noch nicht offiziell dabei. Oder doch, es wurde glaube ich schon bekannt gegeben, aber es gab noch keinen Auftritt. Es war noch ein Monat, bevor ich den ersten Auftritt hatte.
Ich war die beste Barfrau, die wir jemals hatten. Also plötzlich haben die geschmeckt.
Das ist mindestens.
Das war auch das einzige Mal, wo sie geschmeckt haben. Aber alles gut.
Aber das ist so krass, weil ich meine, ich habe 2 Jobs, eine Berufung, einen Job. Und das war, als Hamburg zerbombt wurde im Zweiten Weltkrieg, gab es immer Gasthäuser und es gab immer Entertainment. Je schlechter es der Wirtschaft ging, wie schlechter es den Leuten ging, desto mehr haben sie gesoffen und gefeiert, um sich abzulenken. Und genau diese beiden Sachen sind nicht möglich auszuüben. Und das brainfuckt einen richtig.
Also du kriegst das Feedback ja auch, oder zumindest wir kriegen das Feedback auch von den Fans einfach, dass die das vermissen, dass die das brauchen. Ne? Die brauchen das genau, wie wir das brauchen.
Aber tatsächlich müssen sie es noch nicht mal sagen. Du merkst es, wenn du mit Freunden, Bekannten, Verwandten redest, du merkst einfach, wie jeder danach lechzt und versucht irgendwie nur, also es fehlt jedem, diese Unterhaltung, diese Bespaßung, diese Ablenkung des Alltags, das ist immer das, was ich sage. Ne? Ich
selbst bin ja immer froh, ich meine, hier auf St. Pauli kennen wir uns alle, so, sind ja wirklich ein Dorf.
Das ist ein kleines Dorf in Hamburg.
Das Dorf innerhalb Hamburgs und dann, wenn ich höre, dass im Schmidt-Theater irgendein Podcast aufgenommen wird oder ein Stream mit einer Band, dann bin ich die Erste, die hier schreit und dann darf ich halt unter Corona-Auflagen einfach mal im Publikum sitzen.
Geil.
Und mir laufen die Tränen über die Wangen, wenn ich Live-Musik höre.
Das glaube ich.
So. Und ich bin ja eine Performerin, die selten die Gelegenheit, außer bei euch auf der Bühne, das fand ich immer großartig, zu Live-Musik stehen. Was echt eine Herausforderung ist, weil jeder von euch auch so scheiß Solos dann auch spielt und so und dann sich dazu zu bewegen und nicht zu wissen, wann das aufhört. Das war schon. Nein, aber dann so.
Wann hört es denn endlich auf?
Ich kann nichts mehr ausziehen. Ich kann nichts mehr ausziehen. Nein, aber dann so halt Live-Musik einfach wieder zu hören, einfach auch den Soundcheck zu erleben, wenn halt Thomas zum Beispiel auf das Fell schlägt und dann dieser Bass in der Brust, dieses Wumm, Wumm. Oh Gott. Ja. Was würde ich dafür geben, um das wieder live zu haben?
Auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich ein Bobbin B Open Air Konzert jetzt diese Woche, hat mir YouTube vorgeschlagen. Danke YouTube-Algorithmus. umsonst und raus in Würzburg, was bei uns in der Gegend so ein echt großes familienfreundliches Festival ist. Wie gesagt, 2019, du siehst diese Menschenmassen und das war einer der heißesten Tage 2019 und ich konnte das riechen, ich konnte den Sommer riechen. Und das war, da hatte ich auch echt Gänsehaut, weil ich dachte so, und dann überlegst du dir, wann und wie wird das wieder zurückkommen, ne? Unter welchen Auflagen wird das gehen, dass wir eben, der Veranstalter in Darmstadt hat das zum Beispiel schön gesagt vom
Schlossgrabenfest. Sehr, sehr schön, Timo, schönen Gruß, Freddy, Timo, falls ihr es hört. Sie haben geschrieben, das fand ich wirklich sehr, sehr schön und das kann man auf jedes Festival quasi, kann man das projizieren. Das Schlossgrabenfest ist kein Fest nebeneinander, es ist ein Fest miteinander. Oh, und damit schön. Haben sie recht. Also ich meine, du kannst so ein Fest nicht so feiern mit diesen Vorgaben und so, das geht einfach nicht. Das ist nicht das Gleiche.
Ja, ich glaube auch, also die Leute, die halt so schreien, wie sollen denn Konzerte funktionieren oder Restaurantbesuche, das sind die Menschen, die sowieso nicht viel ausgegangen sind. Ja. Ich glaube, die das am meisten vermissen, wertschätzen, und zwar nicht nur die diese Möglichkeit geben, wie die Gastronomen oder wir als Veranstalter oder als Künstler, sondern einfach auch die Leute, die ausgegangen sind, die werden im ersten Moment natürlich, wenn manche sich vorstellen, in einer Menge von 500 Leuten zu stehen, das gibt schon jetzt ein komisches Gefühl, weil wir diese Social Distance gewöhnt sind.
Ja. Ja.
Aber ich glaube, sobald die ersten 30 Sekunden gespielt werden eines Konzerts, ist komplettes Ausrasten.
Wenn ich auf die Bühne gehe
und blank ziehe und Crowdsurfing, was ich sowieso tun werde mit Bierdusche und Beischinger, aber das ist dann was anderes. Ja?
Aber dann, nackt Crowdsurfen wäre mal eine Nummer. Also nicht
willst
für mich.
Willst du es mal ausprobieren oder was?
Check dann.
Ja? Also ich würde Eve dabei gern zugucken. Ich würde es mir erstmal angucken.
Ah, ich wollte gerade sagen.
Das ist erstmal ein
Profi. Ich springe auch vorne vorweg, ne? Also mit dem Bauch voraus.
Also du weißt, wenn du ihn mal im Laden siehst, den Manu, dann kannst du ihn gerne holen. Der würde es gerne auch mal machen. Also, ne?
Nein, danke.
Ich notiere.
Ja, genau.
Wir haben ja heute in deinem Laden schon uns an der Stange probiert, ne? Oh. Jetzt hier Kreuzbeinabriss, deswegen mussten wir Platz nehmen.
Als ob du, das würde ich gerne mal sehen. Auf jeden
Fall. Nicht mal ich kann das.
Das ist sauschwer.
Das ist Ladies Pole Dancerin, ey. Chapeau an euch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich, das ist
Hochleistungssport. Ich vermisse
euch. Ja, das glaube ich.
Das ist richtig hart. Also,
ich habe das mal gesehen. Also ich habe mal irgendwie so einen Bericht gesehen von einer, die das professionell macht und was das für, also wie die trainieren muss auch. Also das ist wirklich richtig, richtig, richtige Arbeit. Aber was mich nochmal interessiert jetzt, du hast ja gesagt, du warst so die Erste, die hier so in Deutschland Burlesque quasi Interesse hat oder das gemacht hat. Genau. Wie bist du da drauf gekommen? Also wie kommt man da drauf und wie hast du gesagt, oder hast du es irgendwann mal gesehen, irgendwie in irgendeinem anderen Land oder so? Deswegen
ja, das ist auch, ich sehr oft erzählt diese Geschichte und zwar, es gibt ja nichts Leichteres als Frau die Menge dadurch zu unterhalten, let's go naked and escalate.
Ja.
So, und ich als Kind,
Sex sells.
Und das ist halt Erotik noch mehr, weil da reicht es auch eine breitere Masse. Das Ding ist, dass ich als Teenagerin sehr hässlich war.
Okay.
Tierisch groß, kein Arsch, keine Titten, meine Pubertät kam so spät, deswegen sehe ich auch so fantastisch mit 36 aus. Straffe Arsch, straffe Titten, ne? Die Pubertät kam spät. Und ich habe als Kind immer so Pin-Ups gesammelt, die ganzen alten Fotografien und halt Abbildungen. Und durch diese Pin-Up-Sammlung bin ich auf den Begriff Burlesque gestoßen.
Okay.
Und dann habe ich gesehen, was Burlesque ist und ich so, ja, genau das will ich machen, weil als Kind träumte.
Wie alt warst du da? So ungefähr?
Als Kind, da war es so 5 oder 6 muss das erste Mal gewesen sein.
Ach echt, so früh?
Also wo ich erstmal wahrnahm, die Big Band Musik und dann Rita Hayworth gesehen habe, wie so eine Showtreppe in so einem roten Kleid oder auf dem Piano liegt oder so in so einem roten Kleid und dachte, wow, sie ist so schön.
Okay.
Ich, das wäre so mein Traum.
Krass, so früh schon.
Ja, so früh.
Das
und dann,
ist ja,
und durch das halt im Teenageralter mit 14, 15 dachte ich so, ja, das ist das Burlesque, das ist das, was ich machen will, weil ich kann nichts. Ich kann weder singen, noch kann ich tanzen, aber was ich kann, das ist Entertain.
Ja, ich meine, andere Mädchen wollten halt irgendwie Tierärztin werden.
Nee, also ich muss sagen, ich wollte Meeresbiologin werden. Ja, so
Meeresbiologin?
Meeresbiologin. Und da
das
ich
war der zweite Weg sozusagen.
Ja, das war Astronautin wollte ich auch werden. Also, krass.
Gibt's jetzt, kannst du dich bewerben gerade bei der ESA.
Ja, aber ich bin in Physik sehr schlecht und Mathematik. Nee, aber das ist halt so, ich habe meine ganzen Erwachsenenträume mehr erfüllt, weil letztendlich wollte ich reich und berühmt werden.
Das okay.
Ist, wie wir alle wissen, zwei ganz andere Sachen.
Die gehören nicht immer zusammen.
Ja, die gehören nicht immer zusammen, ja. Und letztendlich die Quintessenz war das, dass ich halt auf der Straße von wildfremden Leuten angesprochen werden wollte, ob sie ein Autogramm oder ein Foto mit mir kriegen. Das habe ich erreicht. Geil. Das war mein Lebensziel. Das habe ich mit spätestens 31 erreicht gehabt.
Kann ich irgendwie verstehen, auf jeden
Fall. Und dann habe ich mir gedacht, wofür stehst du auf? Mein Management fragte Yves, wofür stehst du auf? Warum hast du so gute Laune? Du hast doch alles erreicht, was du in deinem Leben erreichen wolltest.
Ja.
Und ich habe ihm ganz einfache Antwort gegeben. Ich so, ich freue mich jeden Tag, wenn ich ins Bett gehe, kann ich kaum einschlafen vor Freude auf den nächsten Tag. Mhm. Bei mir öffnen sich Türen, es gibt neue Gelegenheiten. Mhm. Und da ich meine Erwachsenenträume erfüllt habe, kommen jetzt die Kindheitsträume. Und ich sagte ja, dass ich Meeresbiologin werden wollte, also habe ich jetzt mal Advanced Open Water Tauchschein. Jetzt als Erwachsener bedeutet nicht, dass du dich zurückhalten musst. Das habe ich auch letztens gepostet. Sein Erwachsensein heißt, du darfst alles, was du willst. Du kannst meinetwegen Eiscreme am Morgen essen und das tust du dann auch. Aber es heißt nicht, sich zurückzunehmen, sondern die Träume zu erfüllen, die dir als Kind vielleicht verwehrt worden sind oder die dir als unrealistisch erschienen, aber in einer Art und Weise, die für dich jetzt möglich ist.
Sehe ich ganz genauso. Da bin ich auch voll bei dir, weil ich glaube, du hast halt jetzt einfach die Freiheit. Und wenn du dann so einen Job hast, wo du eh schon diese Freiheit hast, das ist ja genau das, was wir gerade hatten. Kein 9-to-5-Job von Montag bis Freitag, sondern du kannst dir es ein bisschen selber einteilen, ne? Und du hast so da andere Arbeitszeiten, sage ich jetzt mal.
Ich kann jetzt 2 Wochen durcharbeiten, habe mir dann meine Kohle verdient. Gut, die muss natürlich versteuert werden und so weiter, aber dann kann ich meinetwegen 2 Wochen halt in Thailand Urlaub machen und dann meinen Tauchschein machen, was ich dann getan habe. So.
Ja, geil. Ja, aber also du hast dir quasi mit dem Tauchen auch einen Kindheitswunsch erfüllt.
Ja.
Hast du das Tauchen jetzt auch schon mal... Also
benutzt.
Ja, natürlich.
Ich habe den Tauchschein auch mal genutzt. So.
Ja, ich habe mittlerweile bin ich bei 30 oder 40 Tauchgängen.
Also cool.
Schon weltweit.
Okay.
Das, was mir jetzt fehlt, ist das Traum, was Tauchen angeht, mit Haien einmal, Hammerhaie bevorzugt, das sind die gefährlichsten eigentlich, aber das ist egal. Und Eistauchen, also in Grönland oder halt in...
Mit so einem Loch.
Naja, du hast jetzt die Woche schon angefangen mit Eistauchen.
Eisbahn habe ich auch schon gemacht, aber das mache ich ja regelmäßig. Ne? Also Anbahnen im Januar, Februar auf jeden Fall. Ne? Das gibt wundervolle Haut und einen Adrenalinkick. Also.
Das glaube ich. Adrenalinkick also, gebe ich dir
das Wasser ist gar nicht
recht,
so kalt.
Aber ist nichts für mich.
Nee, das glaubt man.
Ich scheiße auf die Haut und das Adrenalin hole ich mir woanders. Wenn ich das sehe.
Ja, ist auf jeden Fall.
Es ist eine Überwindung. Ich lebe ja gerne außerhalb meiner Komfortzone. Ich habe gar keine. Also ich fühle mich überall wohl.
Wollte ich gerade sagen, außerhalb welcher Komfortzone?
Also, welcher Charme?
Welcher Charme?
Der Teil einer Pussy, aber das ist so auch völlig bescheuert, das Charme zu nennen. Aber egal.
Also gibt es irgendwas, was dir die Schamesröte ins Gesicht treiben.
Oh ja, die Geschichte kann ich euch erzählen.
Oh,
okay, lehnt euch zurück, Ladies and Gentlemen. Der peinlichste Moment für Yves Champagne in ihrem Leben war folgender. Ich muss jetzt erstmal ausholen, dass ich den nicht jetzt offiziell ohne weggepiept zu werden hier erzählen kann. Ja? Das war folgender. Aus St. Pauli gibt es 24-Stunden-Kneipen, was man dann natürlich ausnutzt. Das ist ein Fluch und ein Segen. So kam es, dass ich dann irgendwie 2 Tage durchgefeiert habe und durchgesoffen habe und dann halt in Privatklamotten, das ist ja aus wie eine Hartz-IV-Empfängerin, die keine Ahnung von Klamotten hat, ja. Also kein Make-up im Gesicht, Cappy auf und torkel da aus einer Kneipe raus und unsere Mädels der Nacht, des Nachtgewerbes standen schon aufgereiht hier auf dem Hans-Albers-Platz. Der Hans-Albers-Platz ist halt ein Platz und dann stehen, da ist dann am Ende, wo die Mädels stehen, eine Litfaßsäule und dann stehen 2 rechts von der Litfaßsäule, 2 links von der Litfaßsäule. So.
Ja.
Und ich torkel dann so über den Platz, die fangen an schon zu gackern und die eine hat mich nicht erkannt.
Die kennen dich auch
normalerweise kennen sie mich,
Okay.
im Fummel.
Ohne Textil.
Oder Glamour-Style. Und dann tockel ich so auf eine zu und sage, ich wünsche eine schöne Schicht. Ja? Die hat mich natürlich von oben bis unten abwertend angeguckt und die daneben, Eve und ich, in dem Moment lasse ich mir den ganzen Abend nochmal durch den Kopf gehen. Ja?
Oh nein.
Und kotz in die Mülltonne neben der Litfaßsäule.
Ach,
das hatte ich vergessen. 5 Stunden später bin ich dann restalkoholisiert, völlig im Make-up, im Dress mit meiner Kiez-Tour unterwegs. Heiser, noch restalkoholisiert mit 35 Gästen, ich nenne sie nicht Touris, ich denke mein Karma, Gästen hinter mir, lauf über den Hans-Albers-Platz, erzähl über den Hans-Albers-Platz und das erste Mädel. Naiv, wieder nüchtern. Und ich, Und alle 4 fangen an zu gackern. Und ich überlege und sie so, wenigstens hast du uns nicht von den Arbeitsplatz gekostet, hat es den Mülleimer erwischt.
Oh.
In dem Moment kriege ich so einen Backflash und sehe mich über dieser Mülltonne gebeugt da reinkotzen, während die andere mir die Haare hält. Das Gegacker meiner 35 Gäste war unschlagbar. Ich bin so rot angelaufen und habe mich geduckt in meiner Gruppe von 35 Leuten und bin an den vier Mädels vorbeigegangen.
Das war der Moment. Das war
sehr peinlich.
Das ist klar, ist krass eigentlich.
Ja,
krass.
Das ist so, ey, wie alt bist du, Eve? Ja, ja. Der Spruch war auch einfach großer. Ja, immerhin hast du uns nicht vor den Arbeitsplatz gekotzt.
Aber schön bloßgestellt. Aber
ja,
aber
das ist auf St. Pauli gang und gäbe.
Ja, ja, ich weiß. Das gehört hier einfach auch
Busch-Trommeln hin. Busch-Trommeln funktionieren ja super. Das ist genauso, weil wenn, ich meine, St. Pauli ist ein Dorf. So, jeder kennt jeden. Ja. Und dann ist es auch so, weißt du, du schleppst dir eine Ficke ab nachts. Ja. Zwei Stunden später, noch bevor du neben der Person aufgewacht bist, wissen schon alle, mit wem du abgezischt bist.
Okay,
alles klar. Und dann sagst du, geiler Typ, ne? Und du sagst, was? Ja, mit dem du abgehauen bist. Ich komme doch gerade erst aus dem Bett.
Wieso habt ihr das mitgekriegt?
Ja,
ey, so.
Das ist St. Pauli. Da musst du schon.
Ja, aber das ist, weil ihr euch alle kennt. Also ich meine, das ist halt wirklich so. Wenn es einer nur sieht, dann ist die Buschtrommel wahrscheinlich am Trommeln. Ne?
Ja, ja, hallo. Also, ne, aber das ist auch schön lustig, weil wir auch sehr.
Ja, aber so ein bisschen sticheln, das gehört ja auch so ein bisschen so hierher.
Ich
meine,
ich arbeite mit Drag Queens.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich meine,
da kommst du an und
die sind die Meister im Sticheln, oder?
Sind das auch Drama Queens? Ist es da? Also ist es? Drag Queens.
Okay, jetzt pass mal. Ich würde sagen, kurz
das auf. Oh ja.
Oh,
ja.
Ich schnapp's.
Ja, ja, dann okay, darfst du.
Ich schnapp's, bevor der angeschenkt wird. Ja. So. Männergrippe kennt ihr.
Ja, klar.
Alle
ja,
männlichen halt
das ja.
Okay, wir sind
jetzt
Männer.
Jetzt passt auf. Männergrippe bei einer Drag Queen.
Oh. Ja. Da bin ich gespannt.
Nee. Das willst du nicht erleben.
Das willst du nicht erleben?
Nee.
Okay.
Weil, also der Unterschied zwischen einer Drag Queen und einem Krebstumor. Ein Krebstumor kann auch gutartig sein, eine Drag Queen nicht.
Wow.
Und wenn dann eine Drag Queen noch eine Männergrippe hat,
okay,
ne, da willst du gar nicht, da willst du in, wie ein atomarer
also dann ist tatsächlich
Bereich, dann ist
Drama Queen.
Dann ist Schicht im Schacht. Die Alles heulen da. Nicht, die zernichten.
Okay.
Die zerpflücken, die töten dich.
Okay.
Mit ihrem, du siehst schon den Blick und du denkst.
Weil
so,
alle anderen schuld sind, dass sie jetzt quasi
ja,
krank
nee,
sind.
Ja, nee, so viel Leid
ach so.
Wird, das ist so wie so ein wildes Tier, was angeschossen ist. Ja, was du nicht mal angucken, anfassen darfst oder nicht mal in Kette liegen, das tötet dich.
Okay.
Bevor es selber stirbt.
Okay.
Das reißt dich mit in den Tod, verbal.
Aber so Drags oder, also. Im Gay-Bereich ist, kenne ich das zumindest auch, weil ich ganz viele aus dem Bereich kenne, dass da ist ja auch das, dieses so ein bisschen gegenseitig
Disney.
Auf die Schippe nehmen, dissen und ja. Sticheln und so, das gehört da einfach hin.
Das ist
hin
so
einfach.
Schön,
also, oder?
Das ist, wir sind Olympioniken
und
sowas.
Also,
das macht so
ja, du
Spaß.
Hast dich da auch echt, das ist so
das
geil.
Schaukeln
also,
und dann so, oh, da. Fuck! Ja. Gewonnen, so. Ja. Und die andere fängt auch heult, ne? So, eine brennt.
Das ist geil. Ja, lass uns trinken.
Ja,
Prost.
Prost, ne?
Zum Wohl.
Prost. Cheers!
Cheers. Nicht umsonst wohnst du ja im Drecksloch, sozusagen.
Genau so ist es. So heißt meine WG, in der ich hier auf St. Pauli lebe. Ist auch wirklich zentral hier gelegen. Und Drecksloch.
Wie viel WG wird wie viel?
Pass auf. Das Drecksloch gehörte einst Lilo Wanders.
Nein,
dann
echt?
Ja, dann hat Olivia Jones in dieser Wohnung gewohnt.
Ach was.
Und jetzt wohne ich da drin. Ich
habe, das ist ja,
ja
geil.
Ich habe, und jetzt hier die zweite, die ich euch empfehle, das wäre halt Veuve Noire, diese Gamerin.
Ja, ja.
Da habe ich 5 Jahre dort gelebt und da entstand der Name Drexler von Drag Queen. Mhm. Ja, aber es ist, mein Loch ist dreckig. Ja, ja, und so entstand
meins
der Name.
Auch.
Und normalerweise wohnten wir da zu zweit. Dann waren es auch, wir waren immer zu zweit, es wurden immer gewechselt, so sind die Mitbewohner. Ich bin dann sozusagen eins der Urmitglieder mit Veuve gewesen. Und jetzt, zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich schon eigentlich erwähnt, dass ich verliebt bin.
Ja, hast du. Also
ja,
hast du es auf jeden Fall
ja,
online
ja,
und
online
in
und
diversen
ja.
so Social Media
Kanälen übersehen. Leute, es tut mir leid, ich bin nicht mehr für jeden zu haben, aber für jeden mit Frauen darf ich noch weiter. Ja. Ich probiere es jetzt mal fast mit der Monogamie und das ist das erste Mal in meinem Leben.
Aber schön, herzlichen Glückwunsch.
Danke, dass
Fall,
ich nach 36 Jahren mit meinem Partner zusammenziehe.
Das ist echt?
Der, ja,
ach, das passiert jetzt.
Das erste Mal,
jetzt
dass du mit einem
ach,
Partner zusammenziehst.
Ja,
ihr macht richtig ernst. So.
Ja, wir machen richtig ernst und vor allem, ich muss ja zugeben, dass ich, so schwer diese Zeit ist, kann ich nur sagen, ich habe die Pandemie meines Lebens.
Ja.
Ich hab einen neuen Job, also gut, ja, an der also, Front, also ich mache was für die Gesellschaft auch.
Zeitweise, ein
Zeitweise,
Job.
Genau. Dann ja. habe ich halt meine neue große Liebe kennengelernt. Ich habe in der Jörg Pilawa Quizshow 15.000 Euro
Darf ich
Euro
fragen, gewonnen. Wie du das in der Pandemie hingekriegt hast? Ich verstehe
ich weiß
es nicht.
Ich nicht, ich bin Glückskind.
Ich verstehe
ich
es
einfach
Mindset,
nicht. Ich auch nicht, aber ich habe es verdient. Also, ich habe es einfach akzeptiert,
du
dass ich es
verdient
habe. Ja.
ja. Ich freue mich für dich, weil das ist sowieso schwierig, glaube ich, so, wenn man in so einer Position ist. Also ich kann davon auch ein Liedchen singen, aber es ist auf jeden Fall schwierig und deswegen freue ich mich sehr.
Danke.
Finde ich schön. Und viel
Glück weiterhin. Ja, ich wünsche mir auch viel Erfolg. Ja.
Ich möchte noch mal kurz nachhaken, also was mich sehr, sehr lange beschäftigt hat und glaube ich viele andere auch.
Aber warte, willst du auf ein ganz anderes Thema raus?
Nein, ich will auf Lilo Wanders raus.
Okay, ja, gerne. Ich auch, super, da wollte ich nämlich auch hin.
Okay, Lilo, es tut mir jetzt leid, sie zwingen mich dazu.
Nein, ohne Mist, also Lilo Wanders war für mich auch, Entschuldigung, wenn ich kurz vorgreifen darf.
Bitte.
So die erste, also ich muss dazu sagen, mein Vater hat früher ein paar, also damals hieß das ja noch Travestiekünstler und mein Vater hat früher einige Travestiekünstler gemanagt.
Ja.
Also der war hier im Pulverfass auf jeden Fall bekannt, weil das war ja am Anfang irgendwie, glaube ich, so ein bisschen der einzige Laden, glaube ich,
oder? Ja, das war im Pulverdeich außerhalb gelegen von St. Pauli und jetzt ist es halt hier auf St. Pauli und eins der ältesten Travestietheater Europas.
Und damit hatte ich quasi, ich hatte schon als Kind sehr viel mit diesen Travestiekünstlern zu tun und es war immer so, dass ich, meine Mutter war auch immer mit und so und ich habe halt erst am Anfang als Kind nicht verstanden, das war doch gerade ein Mann, warum ist das denn jetzt eine Frau und so? Ich habe das erstmal nicht verstanden. Und meine Mutter war immer so cool, also super geil. Danke. Sie hat mir das auch immer ganz offen, also sie ist ganz offen damit umgegangen, hat mir das ganz offen erklärt. Und irgendwann, die waren halt auch bei uns zu Hause. Ja. Ne, so. Also die waren halt sau lustig und so. Und das war so für mich so dieses, dass ich damit noch nie irgendwie ein Problem hatte. Und Lilo Wanders war für mich so, neben damals gab es ja noch Marion Gordy, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ne? Und da gab es Lilo Wanders im Fernsehen, weil Tivoli Schmidt-Theater im Fernsehen war damals und da gab es Lilo Wanders. Deswegen, das war für mich immer so, das ist die
Grand Dame.
Das ist die Grand Dame der Travestie. Das ist Hamburg, das ist dann Pauli, das ist Lilo Wanders. Das war für mich immer so. Ja. Deswegen finde ich das total krass, dass du jetzt sagst, dass du in dieser Wohnung wohnst. Also ich finde es total cool, dass du in der Wohnung wohnst, wo sie quasi auch mal
angefangen hat. Wir sagen ja immer auch.
Macht die eigentlich noch was? Entschuldigung, das
weiß ich gar nicht. Lilo Wanders macht auch Führung für uns im Sommer. Ist jetzt
Echt?
Ja, die macht im Sommer auch diese Kiezführung. Da erzählt sie halt die Tour de Wanders. Ist dann auch mit ihren Gästen unterwegs. Hat dann auch einen kleinen Auftritt bei uns. Also nebenan in Olivier Showclub, wo ich 8 Jahre gearbeitet habe, bevor das Bunny-Bolesque eröffnet hat.
Machst du da jetzt gar nichts mehr? Entschuldigung, ganz
doch. Ich bin dann ganz Künstlerin, wenn das Bunny-Bolesque zu ist, dann gehe ich auch mal rüber. Ne,
du oder pendelst so, quasi.
Ja, ich pendel. Also ich bin Allround-Talent.
Ich muss hin. Also wenn das wieder geht, dann muss ich da mal.
Ja, und Lilo Wanders halt, wir betreiben ja, wie nennt wir das? Mir fällt das Wort nicht ein.
Mir würden viele Wörter einfallen, aber...
Kulturguterhaltung St. Paulis, also dass wir halt diese Geschichten oder halt originalgetreu versuchen, die Läden zu erhalten und halt diese Geschichte St. Paulis weiterzuerzählen und dass sie auch in unserer Hand bleibt. Also es hört sich jetzt irgendwie so übergreifend an, aber wir wollen halt nicht abreißen und neu gestalten.
Das ist alles in der Hand der Familie.
Ja, genau. Und dann halt, wir wollen halt diese Geschichten erzählen. Das ist halt,
Aber ist geil, finde ich geil. Aber was wolltest du denn über Lilo Wanders sagen?
Lilo, hast alles gesagt, ich hake woanders ein, weil ich muss dir diesen Mainz, also wir haben gerade über das Drecksloch geredet,
Mainz
und wir kommen ich weiß nicht, ob du die Stadt Mainz kennst.
Ich kenne Mainz, ich habe nämlich mit der Band, ich habe mit dem Busters, The Busters, das Video Evil Eve doch in der Roten Katze gedreht. In Mainz. Das war auch einer der heißesten Sommer, weiß ich noch, wo ich froh war, so wenig bekleidet zu sein, während die Jungs in ihren Anzügen da saßen und wir dann in der Roten Katze in Mainz uns einen Rotzen, die totgeschwitzt haben.
Auf bei der Kostümwahl.
Und du wolltest jetzt diesen flachen Witz erklären.
Ja, natürlich. Kennst du?
Natürlich, den kennt doch jeder, aber der ist doch uralt, der ist so flach.
Ja, ich wusste nicht, dass sie schon jemals in Mainz war.
Ja, aber den Witz kennt jeder.
Glaubst du, wie viele in Mainz waren?
Genau. Ja. Auf jeden Fall.
Das war ich glaube,
mal drei in Mainz waren.
Alle drei. Stute.
Two Girls, One Cup.
Das finde ich auch, das finde ich so geil. Also wir haben uns tatsächlich kennengelernt, als du bei Yeah warst, weil ich erst bei Bobby B war. Vorher bei dieser Tour war ich ja noch nicht dabei. Da war ja noch Micha, der Sänger.
Genau.
Und, Micha da der Sänger?
Flasche von dem Gesang.
Oder war Sebastian da? Nee, Micha, ne? Micha.
Das war noch Micha,
genau. Und da war es auch so, also sofort, also mich hatte ja schon der Thomas, glaube ich, hatte mich vorgewarnt von wegen Yves. Also wir haben beide beim Thomas übernachtet, müssen wir nicht verheimlichen, als wir bei Yeah gepennt haben und so oder aufgetreten sind, haben wir da beide gepennt. Und da hat er schon gesagt, also die Yves ist schon sehr direkt und so das, also so alles so direkt raus und so, die nimmt kein Blatt vom Mund. Und ich so, komm ich mit klar. Und dann habe ich dich kennengelernt und du hast also wirklich, du nimmst ja überhaupt gar kein Blatt vor den Mund. Da war ich erstmal ein Stück weit überfordert, aber dann habe ich mir gedacht, ich finde das so geil. Also ja, das war einfach, das finde ich so schön.
Eine neue Flasche, juhu, ich habe mich schon, ich habe mich schon gefürchtet, dass wir nach 21 Uhr auf St. Pauli gibt es ja keine alkoholischen Getränke mehr. Ich liebe euren Podcast, there's no business like show.
Ja, danke.
Nee, das Ding ist auch, das wird mir auch in vielen Interviews nachgesagt oder auch in Zeitungsartikeln und im Fernsehen auch gesagt, meine obszöne Art hat mich berühmt gemacht.
Das glaube ich.
Und das Ding ist halt, ich finde das nicht obszön, ich bin nur halt, erstens, man muss bedenken, ich bin eine Frau. Gleichberechtigung ist immer noch ganz weit entfernt, ich bin halt Neofeministin, trotz dessen, dass ich mich auf der Bühne ausziehe, meine Mädels genauso, betiteln sich genauso. Und ich finde, dass sexuell offen über Themen zu sprechen, einfach auch für uns Frauen ein Muss sein soll.
Ja, so, sehe ich auch ich, so. Da,
ich kann,
sehe ich ganz genauso.
Das ist halt, und deswegen wird mir Obszönität vorgeworfen, wo ich so denke, hey, ich spreche
aber es ist auch so, ich habe auch mit Freundinnen, also mit guten Freundinnen, nicht mit meiner Partnerin oder sowas, also habe ich ja eh nicht im Moment, aber so dieses...
Hallo, hier ist die Single-Börse.
Ja,
danke schön. Wir haben an der linken
Hört euch diese erotische Stimme an, die Werbung macht.
Das ist der einzige Grund, warum wir eigentlich nach Hamburg gefahren sind. Jetzt sind wir hier völlig enttäuscht, dass hier alle Türen aus sind, alle Türen zu.
Genau, ja, voll scheiße.
Ich bin monogam, sonst wäre das ja gelaufen. Verdammt zu spät.
Er ist gekommen, weil er die Liebe gesucht hat.
Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mit denen ganz oft darüber gesprochen habe, so, dass ich wissen wollte, ob Frauen auch so darüber reden wie jetzt Männer, weil wir Männer untereinander reden ja schon sehr oft.
Wir sind noch ekliger.
Ja, nee, aber viele haben gesagt, dass sie da auch Hemmung haben. Du bist ja ganz anders, ne? Ja, also, weil du umgibst dich wahrscheinlich auch mit Menschen, die damit drüber reden.
So ist es. Und dann hast du ja noch Drag Queens, die ja natürlich auch homosexuell sind und somit genauso auf Schwänze stehen wie ich.
Ja.
So, und dann ist das, dann heißt es manchmal, wir haben so dreckige Lachen, also wenn wir zusammensitzen, unsere Bro Letters. Wenn dann das Bro Letters, das ist halt die weibliche Form von Bro.
Bro Letters. Bro Letters,
ja, das ist von Barbie Stupid, einer meiner Kolleginnen.
Das ist geil.
Ja, das ist halt unser Hashtag und auch so. Dann sitzt man da und dann erzählt man so über Schwanzlutsch oder sonst was und dann so diese und dann lacht man sich tot und dann tot ernst und Barbie dann so.
Aber ich würde dich auch
nicht. Wir können auch anders.
Entschuldige, ich würde dich nicht als obszön bezeichnen. Ich glaube, du hast also was für viele Frauen sehr ungewöhnlich ist, ein sehr ausgeprägtes sexuelles Selbstbewusstsein.
Das ist
ich glaube,
dass
es auf Männer auch einschüchternd wirkt.
Ja, starke Frauen wirken einschüchternd, ja.
Ja, also
da haben viele Männer Angst
dich,
vor, das stimmt.
Ja, aber du artikulierst dich wie ein Mann. Ein Mann stellt sich hin, quatscht Frauen an, mit wie ich will ficken. Aber, die Männer vertragen das nicht, wenn sie es von der Frau um die Ohren gehauen kriegen.
Frauen werden ja auch schon von Grund auf so erzogen, dass es gibt ja... So Männer haben ihren Penis auch mehrfach pro Tag in der Hand, sei es zum Pinkeln, dann gibt es den Schwanzvergleich in den gemeinsamen Duschen oder in den Umkleiden, dann gibt es sich einen runterholen, haben sie ihn in der Hand und bei Frauen wirst du gleich von Kind auf anerzogen, untenrum wird gesagt.
Ja. Fass da nicht hin!
Oder hier deine Mumu und so weiter. Und bei Jungs, die halt, was weiß ich, als Kinder an dem Penis rumspielen, so, mach das nicht so in der Öffentlichkeit, aber ich habe auch...
So mach das bitte nicht in der Öffentlichkeit, Kind.
Ja, aber das ist halt auch so, Mädchen reiben sich auch gerne irgendwie an Kissen oder so. Was, und dann wird das hier gleich verurteilt und verachtet. Also die weibliche Sexualität ist für Männer noch aggressiv. Ja, und Frauen versuchen...
Ja, ist eine aggressive Bedrohung, wenn eine Frau sagt, was sie will. Irgendwie.
Ja, das ist so,
wenn sie so artikuliert, wie das ein Mann artikuliert, der Frau gegenüber.
Ja, aber das ist halt
da haben ganz viele Männer Angst vor. Ja.
Und
ganz
dann auch
viele.
Frauen haben deswegen auch Probleme. Deswegen
aber
haben
weißt du, warum Männer davor Angst haben? Ich habe da mit jemand anderem
Wir haben
mal drüber
eine
gesprochen.
Gezahnte Vagina bestimmt.
Nein. Sondern also sie haben Angst, wenn eine Frau so offen und so direkt mit Sexualität umgeht und das auch ausspricht, haben sie Angst davor, wenn sie zum Beispiel, also wenn sie vorher überlegt haben, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, mit der mal irgendwas zu machen, so ungefähr, haben sie Angst davor, wenn es dazu kommen würde, dass es dann peinlich wird, eventuell. Das, also weil sie einfach vielleicht sagen
so
könnte, weil sie wahrscheinlich sagen könnte, ja, das finde ich jetzt nicht so, jetzt mach mal das nix, mal lieber so und so.
Ja, aber das ist starke eigentlich nicht Frauen, schlecht ist. Aber ich komme leistungsfähig oder peinlich werden, es gibt doch nichts Geileres, als einen High Five im Bett zu geben, beim Muschi-Furz oder sowas.
Ja,
also, ich meine, bitte.
Gut.
Das ist doch voll geil.
Ja,
hast du mir gerade ins Gesicht gespritzt als Frau mit Squirting? So, ja, Mann, gib mir ein High Five. Ist das dein Ernst? Gibst du mir jetzt ein perfektes High Five dafür?
Ja, aber so ist es. Ne? Also, das ist so ein bisschen.
Möchten wir noch einen
trinken? Ja, wir trinken
hier.
Jetzt einen. Wurde
meinst du, das wird dir ein bisschen zu sexuell jetzt, oder was?
Nee, super. Ich wollte noch mal kurz hier, dass die Gemüter wieder abkühlen.
Nee, das andere Ding ist, warte mal.
Muschi.
Ja, Bilder aus meinem Kopf.
Bilder Ach, guck mal, da haben wir schon wieder Muschi. Weißt du, für Schlappschwanz wird Muschi gesagt. Naja, Schlappschwanz, das ist schon wieder geschlechtlich.
Aber ich finde, Muschi ist ein schönes Wort.
Muschi finde ich auch ein schönes Wort.
Ja.
Also ich finde, das allerschlimmste Wort, was es gibt, also als Schimpfwort für Frau, ist Ja, das F-Wort. Ich möchte, ja, man muss es jetzt nicht so ganz übertreiben, sonst wird es tatsächlich noch weggepiept, aber ihr wisst, was ich meine.
Dabei kommt es aus Hamburg, das Wort.
Muschi?
Fotze. Ach so. Denn eine Fotze ist ein Lederpulli. Ein Lederetui.
Ja, stimmt. Das habe ich auch mal gesehen.
Es kommt aus dem Hamburgischen, also aus dem Norddeutschen. Das Fotze wurde früher ein Lederetui, ein Lederpulli.
Und wisst ihr, wo das herkommt? Weil es aus Froschfotzenleder hergestellt wird.
Oh.
Ja.
Ja, aber Wichsen ist ja dasselbe. Wichsen kommt hier aus der Lederarbeit.
Ja, so, das ist es soweit.
Nee, es ist aber so. Ja. Nee, aber es war doch klar, dass das mit der
ich habe 15.000 Euro gerade bei Jörg Pilawa gewonnen. Ich bin so KLUK, ein bisschen Hintergrundwissen schadet auch nicht.
Genau. Aber was auch noch dazu kommt, ist ja auch das Umfeld hier.
Ja,
das ist ja nicht nur dadurch, dass du jetzt quasi da so offen bist, sondern du hast ein Umfeld, wo das auf jeden Fall
sexuell liberalisiert ist.
Ja, was genau, auch passt, definitiv. Wo jeder so offen damit umgeht. Ja, also ich glaube, dass das nicht nur in der Olivia Jones Familie so ist, sondern ganz
auch St. Pauli.
St. Pauli so oder so ist. Ne? Redet jeder offen darüber.
Ja, das ist natürlich unser Mikrokosmos, definitiv. Genau. Und wenn dann Leute so, was weiß ich, wo denkt, ja, geile Alte und so, aber die kann ich meinen Eltern nie vorstellen. Alter, ich bin Daddys Liebling und Mama gackert sich ein und denkt so, was für eine starke Frau.
Ja.
Weil du natürlich so nicht sprichst in einem normalen Umfeld.
Ja, na
das
klar.
Du gehst nicht in,
ja, ich mein, das finde ich auch
Stecher
charmant
so.
An dir, du bist im Niveau-Variabel.
Ich bin, mein Gott, ich fange gleich an zu hören, das war das Schönste, was man mir in letzter Zeit gesagt hat.
Du bist im Niveau-Variabel.
Ja. Das wird gleich getwittert.
Das ist doch schön, oder?
Oh,
morgen ganzen Post machen. Ja. Ich bin im Niveau-Variabel, hat einer gesagt.
Ja, das muss ich echt auch schön.
Weißt du,
Dankeschön.
Weißt du, was
aber es ist wahr.
Ja, aber es ist so. Also ich glaube auch, dass du das kannst und dass es auf jeden Fall auch wichtig ist, dass man das kann.
Ja, das hat auch meine Popularität so
genau, wollte ich gerade sagen.
Ne, oder beziehungsweise
es gibt ja ganz besondere Situationen, da kann man sowas einfach nicht machen und dann macht man es auch einfach nicht. Ne?
Ja, man wird provoziert, aber mein Tourette hält sich dann zurück, aber das ist, es ist auch völlig in Ordnung. Mein Credo ist auch, bringen weder dich noch jemand anders in Verlegenheit.
Ja.
Ich will nicht, dass jemand sich in meiner Gegenwart unwohl fühlt. Mhm. Ich möchte aber provozieren. Ich möchte auch gerne unterhalten. Ich möchte auch gerne schockieren. Mhm. Aber sobald ich merke, dass wirklich Unwohlsein, ein negatives Gefühl aufsteigt, stoppe ich.
Ja, aber ist dir hier, also ich glaube, also in dem Umfeld, in der Umwelt, in der du dich bewegst, kriegst du ja auch keinen Gegenwind, oder? Weil du eine starke Frau bist. Ich glaube, es gibt andere Ecken von Deutschland oder es gibt andere Situationen, in denen du eben Gegenwind kriegst, einfach weil du eine starke Frau bist.
Ich glaube, dass du am Anfang schon Gegenwind bekommen hast, oder? Dass du von wegen das. Das ist uns ein bisschen zu krass, Yves.
Ja,
so,
definitiv.
Oder?
Das habe ich auch vom Management bekommen und so weiter. Aber das war dann halt, man merkte auch, dass diese Art, mich zurückzuhalten, die Niveau-Varieté nicht an...
Ein Niveau-Varieté.
Ein Niveau-Varieté,
Die Niveau-Varieté. Die Niveau-Variable im Niveau-Varieté ist...
So, ne, meine
ist schön,
so werde ich meinen ersten Burlesque-Workshop nennen. Oder meinen ersten Workshop.
Wir geben dir mal so eine Kontonummer.
Saufen kann ich trotzdem, Ladies and Gentlemen. Belegen Sie bei mir den nächsten Workshop. Saufen wie ein Kerl und dabei glamourös aussehen und
ich
sich
muss
nicht
das auch
ins Dekolleté kotzen.
Saufen wie ein Kerl
deine St. Pauli-Tour geht's
okay,
nur.
Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber Michi trinkt gerade Rotwein aus einem Rotweinglas mit abgespreizten Finger. Weißt du, tut hier einen voll ein auf.
Nein, hab ich nicht.
Intellektuell, ja.
Ich sag nur Finger weg vom Alkohol. Ne?
Ja.
Ich habe so langsam die Befürchtung, dass du in dieser Runde die dicksten Eier hast von allen.
Nee, if I had balls, they would be bigger than yours, sagte einmal Bosshaus zu mir.
Das ist so geil. Nee, aber diese Burlesque-Nummer, das wollte ich auch nochmal fragen, bei Olivia Jones hat das quasi angefangen, auch schon, da hast du auch Burlesque gemacht oder hast du da auch
natürlich.
Was anderes gemacht? Okay,
nee, da habe ich Burlesque gemacht und auch moderiert, ja.
Okay, und diese St. Pauli-Familie, die du ja jetzt auch, oder... Kann man ja auch, ich meine, Olivia Jones Familie, ich will das jetzt nicht vermischen.
Ja,
St. Pauli
Familie
ne?
finde ich schöner, ja.
Okay, und dieses St. Pauli Familiending, das ist so zum Beispiel was ich glaube ich niemand vorstellen kann, also auch ich nicht, deswegen würde ich da auch nochmal gerne mehr drauf eingehen, weil mich das interessiert, weil ich das schön finde, dass es so ist, wenn es so ist, wie du sagst, weil das wirklich in St. Pauli alle zusammenhalten und ob das jetzt die diejenige ist, die irgendwie am Straßenrand steht, um das mal so zu betiteln, oder ob das der Türsteher ist oder ob das der Barkeeper von der Bar ist und so weiter. Ja. Ihr kennt euch tatsächlich alle untereinander, ist das so?
Ja, wir kennen uns wirklich tatsächlich untereinander. Das hat man auch bei den Kiez-Touren gemerkt. Also natürlich sind wir Sightseeing-Entertainment-Tours. Ja. Und wenn dann der Koberer, für die Leute, die diesen Begriff nicht kennen, das ist wie Rekommandeur an so Kirmessen, das sind die sagen, jetzt einsteigen, nächste Runde, das sind Rekommandeure. Ja. So haben wir die Koberer bei uns auch vor den halt Stripclubs. Koberer ist ein Beruf, wo du halt die Leute animierst, in die Lage
anzugehen. Die so immer einen komm rein,
ja, bist du genauso beschissen wie immer.
Okay. Ja. Das sind Koberer. So, die kenne ich.
Genau, also man kennt sich vom Koberer bis zur im Club Klofrau bis zur Dame der Nacht, bis zur Performer oder halt Zuhälter, man kennt sich. Und St. Pauli ist halt so ein kleines Gallien, so, was man die Fahne
das
hochhält.
Das ist echt geil.
Und was wir gemerkt haben, diese St. Pauli-Familie, diesen Zusammenhalt war in dem Moment, wo halt der Lockdown kam. Das war der 13. März, das waren Minustemperaturen. Daniel Schmidt vom Elbschlosskeller, der den Elbschlosskeller geleitet hat, von seinem Vater übernommen hat, hat die 24-Stunden-Kneipe, es wurde ja betitelt als übelste Kneipe Deutschlands. So, ne?
Echt?
Die Leute, okay. Ja, die haben wirklich, wirklich offizieller Name. So, ne? Die hatten Angst, da reinzugehen. Und als der Lockdown kam, musste er das Schloss auswechseln an der Tür, weil es gab ein Schloss, es gab aber keinen Schlüssel. Sondern er musste natürlich seinen Laden schließen. Mhm. In seinem Laden haben 1 bis 2 Obdachlose übernachten können. So, er hat immer Leuten geholfen.
Ja.
Es gab Minustemperaturen. Daniel hat sofort aus dem Boden eine Hilfe losgestanden. Er hat Aufruf gemacht an uns St. Pauli-Menschen, Jacken zu sponsern. Ich habe Olivias altes Zimmer übernommen. Das wird das Gästezimmer, wo sie alte Jacken hatte, Winterjacken. Die habe ich gesponsert. Es sind innerhalb von kürzester Zeit so viele Spenden aufgekommen. Dann wurde halt
das ist ja geil.
Es wurden warme Mahlzeiten zwischen 100 und 150 Mahlzeiten pro Tag verteilt. Mhm. Dann saß ich da, war völlig lethargisch, weil ich meinen Job, meinen Lebenstraum verloren habe und keiner wusste, wie es weitergeht. Ich lag wirklich im Bett und mir liefen die Tränen. Ich habe nur geheult und ich fühlte mich wie Tinkerbell, also Julia Roberts in dem Film Hook, so mit Robin Williams. So,
Captain dann, Hook.
Ja, genau, wo Tinkerbell in ihrem Licht da liegt, in ihrem Käfig und so völlig ihr Licht immer gedimmter ist und sie Peter Pan anschreit, der erwachsen geworden ist. Klatsch in die Hände, wenn du an Elfen glaubst und dann lauter! Mhm. Und ich dachte so, wo ist der Applaus? Wo ist der Applaus? Mhm. Dann hat Daniel geschrieben, dass er halt Pfarrer suche für Lebensmittelspenden. Ne? Und ich habe sofort den Drink hingestellt, weil ich habe nur gesoffen, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen kann. Ich habe den Drink zur Seite gestellt und ich so, ich habe einen Führerschein. Das mache ich.
Ich habe einen Führerschein.
Da war das so krass, dann im Elbschlosskeller, da standen plötzlich, man kannte sich natürlich so, man hat sich zugenickt, man ist ja höflicher auf St. Pauli. So, dann stand da der albanische Drogendealer mit dem HSV-Hul, der wegen schwerer Körperverletzung 2 Jahre saß, dann ich als Stripperin und der polnische Student und habe Brötchen geschmiert und gekocht, um 100 bis 150 warme Mahlzeiten pro Tag rauszugeben. Und dann war es scheißegal, wer du bist, wo du herkommst und das macht
alle
St. Pauli aus.
Sich.
So, und dann, was dann später, also dazwischen schickt man sich natürlich, man kommt in Kabbeleien, aber dann, du sitzt da mit einer Popcornschale im Elbschlosskeller und hast dir die Sprüche angehört, wie halt die übelsten Drag Queens aufeinander losgehen, was willst du denn, ein kleiner Fähnchen hier und so, und dann so auseinanderschmier jetzt, wo ist die Butter? Ach ja, hier ist hast du die Butter. So, weißt du, so.
Krass.
Das
aber
ist
schön, sehr schön, aber dass das so
dann auch einfach, ist es schon so, dass man aufeinander aufpasst,
man
so
passt
als St. Pauli-Familie.
Ja. Aber da gibt es doch bestimmt eine gewisse Zeit oder vielleicht auch eine Aktion oder so, keine Ahnung, wenn man hier neu reinkommt. Also ist es eh, ist es.
Gibt
ist
es so Rituale?
Kommen ja immer neue dazu, oder?
Es kommen immer neue dazu, aber und St. Pauli ist halt noch so wirklich so eine Enklave, wo man sagt so, benimm dich, grüß jeden schön, stell dich vor, das ist wirklich alte Schule.
Das ist krass eigentlich.
Du gehst es gibt hier die wirklich Gentleman-Regel, du gehst als Kiezführung. Wenn du jetzt zum ersten Mal eine Kiezführung machst, dein Gesicht ist unbekannt, dann wirst du erstmal gehatet, weil wer ist dieses Gesicht? Wer macht der hier, was will er über St. Pauli erzählen? Und du hast aber vorher die Leute gegrüßt, man hat dich gesehen. Mhm. Und du gehst dann als Kiezführer dann zum Beispiel in den Club rein und stellst dich namentlich vor, gibst die Hand. So, das war vor Corona möglich, die Hand zu geben. Das nennt sich Körperkontakt. Ja. So, und hast dich dann vorgestellt und das hat dich dann in dein Ansehen steigen lassen. So, wenn du halt Obdachlosen dann mit Namen ansprichst, denen ein Lächeln schenkst, bist du aufgestiegen.
Aber es ist so, ne? Also man muss zwar Aufgaben oder Respekt irgendwie sich verschaffen, dass dann auch diese Kiez-Familie oder die St. Pauli-Familie quasi sagt, sie gehört jetzt dazu oder er gehört jetzt dazu.
Das ist einfach Menschlichkeit. Du musst Menschlichkeit an den Tag legen.
Okay.
Ich finde, es macht für mich aber auch Hamburg aus, Hamburg ganz allgemein.
Schön.
Dass du, also ich finde es immer ganz cool, weil du halt, wir sind ja aus dem Süden, wir labern ja viel mehr. Ne?
Ja, weil, bitte. Wir schnacken auch.
Und das ist aber auch so, also du merkst dann immer, wenn du, also ich finde, du musst so einen Hamburger erstmal so nördlich, musst du knacken. Ne? Ja, wenn du den aber rumgekriegt hast, hast du den als Freund für dein ganzes Leben.
Das ist ja zum Beispiel das, was ich an Nordlicht dann liebe, aber lass uns erstmal kurz trinken. Cheers.
Cheers, cheers, Prost. Leute, Prost.
Ding dong.
Das ist das, was ich an Nordlicht dann liebe. Also Hamburg ist auch die einzige Stadt, wo ich hinziehen würde, wenn ich keine Band mehr irgendwo
wenn
im
du
Süden
keine
hätte.
Stadt hättest,
ja. Nee, ja, aber
das musst du dir erstmal leisten können jetzt.
Ja, weiß ich alles. Weiß ich. Ihr hättet sie jetzt sehen müssen. Sie hat so rechts und so links mal kurz ihre Schulter ne, abgewischt.
Sie, weil sie einen Mietvertrag hat von zwei anderen Schabrackentanzen, weißt du?
Nein, aber das mag ich an Nordlicht dann tatsächlich auch, dass dieses nicht gleich irgendwie die volle Sympathie, sondern du musst dir das erarbeiten bei dem Nordlicht. Und dann ist es so, dass einfach so dieses, wenn du ein Nordlicht als Freund hast, gewonnen hast, dann hast du den aufs Lebenszeit.
Ja, das ist Loyalität.
Ja,
es
und das
geht
mag
um
ich.
Respekt, es geht um Manieren
ja.
Und dann hast du es geschafft.
Aber das Schöne ist, viele würden niemals glauben, das ist schön, dass du das auch heute sagst und ich finde auch schön, dass wir das damit in die Welt rausbringen, dass, glaube ich, viele das nicht in Verbindung bringen würden mit St. Pauli und dieser Form von Gentleman-like, Respekt und Menschlichkeit und Nächstenliebe und dieses Aufeinander-Achten, Toleranz etc., alles was dazugehört, das, was ich eigentlich finde, was auf der ganzen Welt sein müsste, ja, damit es gut funktioniert und was leider in meinen Augen auch immer mehr verloren geht. Ja. Das macht mich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde es schön, weil ich das auch nicht gedacht hätte tatsächlich.
Ja, man sagt ja, dass Hamburg hier steht so für ist. Glaube, Liebe, Hoffnung.
Ja.
Und in Hamburg sagt man Tschüss.
Ja, aber
das
ja,
ist
klar.
Halt, sei
ja.
mein Gast.
Ja. Ja.
Wir sind St. Pauli, ein Stadtteil, also ein Stadtteil, ein Dorf, in dem die Welt zu Gast ist.
Ja.
Mhm. Unsere Gastfreundlichkeit
ist, ja
ist
so.
Weltweit bekannt.
Ist
aber
ja auch
also
so.
Die sind auch eben nicht so, also du kommst hier an, ich glaube, das hat auch eben mit dem Hafen zu tun, dass jeden Tag wirklich viele neue Leute kommen. Und dass du, dass mein Wecker klingelt, jetzt hier zum Beispiel. Ne?
Ja,
aufstehen,
der Manu hat sich mal einen Wecker gestellt, weil er einschläft im Podcast.
Ja, ne, weil es war jetzt extrem langweilig die letzte Stunde. Nee, ich glaube, also ich habe dann auch am Anfang so, wenn dir ein Hamburger dann als Antwort gibt, na, wenn du das so sagst, dann wird das wohl so sein. Ne, und dann weißt du, okay, aber ja. Das ist, glaube ich, wenn du jeden Tag, du wirst mit jeden Tag mit neuen Leuten konfrontiert und ich habe dann als Lehrer daraus gezogen, sei nett zu St. Pauli, dann ist St. Pauli nett zu dir.
Ja. So,
das ist einfach so.
Bester ja. Satz. Ja,
aber wie du sagst, ich glaube auch, dass es, also die Geschichte, also das hat mit der Geschichte Hamburgs zu tun, wenn du hier Hafen, na, da
genau,
kamen, was
hier,
weiß ich, da kamen immer Menschen,
ja.
Schiffe aus
viele,
der ganzen Welt
auch,
an.
Da ganz Menschenschiffe. Viele historische
und
Sachen
das ist ja aber auch so, oder? Daher rührt doch die ganze Nummer, ne? Dass man einfach...
Stehen halt für Vielfalt, für Akzeptanz
genau.
Und halt Nächstenliebe.
Und hier wurde der Hamburger erfunden.
Ah ja, wenn da irgendwelche genau. Schiffsleute irgendwie Wochen, Monate, keine Ahnung was, auf See waren, dann waren die froh, dass sie hier
da
waren.
Nicht
ne?
Nur die Schiffe waren unter Druck, sondern auch die Seefahrer waren
wollte
unter Druck.
Wollte ich gerade sagen. Nee, dann müssen wir mal wegstecken.
Auf die Multi-Entsaftungsmaschinen.
Jetzt muss ich mal einen wegstecken. Jetzt komm ich, wir machen mal kurz
aber
halt in Hamburg.
Aber lass mal schön in den Sparclub dein Geld mitnehmen, sonst hast du entweder keine Heuer mehr.
Oh Scheiße, das haben wir heute das erste Mal gesehen. Es gibt quasi ein Bums-Aldi. Hier auf der Reeperbahn. Ja. Das
der Geizclub.
Der Geizclub.
Geizclub, ja, genau, ja.
Ja, da kann Bums, ich auch. Wir müssen Aldi. An dieser Stelle, glaube ich, ausblenden, weil ich jetzt internes verraten werde.
Okay, das ja. Wissen wir nicht.
Es ist auch schade, die Stunde ist schon
die
wieder
Stunde
zu Ende.
Die Stunde ist schon wieder zu Ende.
Die Flasche auch schon wieder bald.
Die Flasche ist auch schon wieder zu Ende. Also eigentlich schon die zweite. Du hast ja schon verraten, dass wir eine zweite aufgemacht haben. Was nee, aber nicht schlimm ist, es war fast klar, dass es mit Yves passiert.
Ja,
und, die zweite war ja danke. Aus Wasser, die Flasche.
Ja. Und es ist wirklich wieder so Kurzweile gewesen und vielen, vielen Dank, gerne. Yves, dass du da warst und
ich
dass du mit
mich.
Uns diesen Scheiß mitmachst.
Ja,
ne?
Immer mit euch am liebsten.
Auf jeden Fall. Auch. Und nochmal da draußen, Yves Champagne ist genau der Name, den ihr folgen müsst ja. Auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Wenn ihr ganz viel darüber wissen wollt, was sie noch so macht. Und
schaltet
was sie
einfach den Fernseher ein, kurz gesagt.
Oder das. Ja. Wann bist du das nächste Mal im Fernsehen? Kurz.
Ich bin, ach,
immer.
Ich
weißt
bin zwei, dreimal im Monat jetzt seit der Pandemie im Fernsehen
okay.
Mit altem Material, neuem Material.
Okay.
Also Champagner einfach sagen, eingeben und dann seid ihr auch
ja,
schon
Champagner
richtig.
Einfach sagen.
Sagt einfach, googelt, zeigt ja. Mir Champagner. Und ihr genau. Werdet auf jeden Fall die Yves finden.
Genau.
Ja.
Mit bürgerlichen Namen Eva Natursekt.
Ja. Ja.
Und wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt, wie immer. Und, ne,
das
also,
ist ja sehr schön.
Also, nein, ich sag nochmal, es ist einfach schön.
Ich werde jetzt einfach saufen, deswegen sage ich in Hamburg, sag mal tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.